Wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 9, die Verse 1 bis 17, überschrieben: Gottes Bund mit Noah. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen. Von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gott spricht uns Menschen auf ganz unterschiedliche Weise an. Gott ist nicht immer gleich in seiner Vorgehensweise. Manchmal geht er vielleicht recht behutsam mit den Menschen vor und manchmal geht er auch etwas beherzter zur Sache. Immer aber erreicht er sein Ziel. Gott scheitert nicht in seinem Tun und Gott verliert einen einmal gefassten Entschluss nicht aus den Augen. Gottes Entscheidungen sind unwandelbar und wir können felsenfest darauf vertrauen. Und dieser Noah ist hierfür ein beredtes Beispiel. Er ist ein Mensch, der vor etlichen Jahren, so wie wir auch heute noch, hier auf der Erde lebte. Es war unsere Erde, aber die Erde scheint noch etwas anders gewesen zu sein, als die Erde, auf der wir heute wandeln. Man kommt da drauf, wenn man im 5. Kapitel folgende Verse liest. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Allein dieser erste Vers, ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen, bietet ja durchaus eine gewisse Sprengkraft. Er schuf sie als Mann und Frau. Das ist heute ja auch nicht mehr selbstverständlich. Aber er schuf sie als Mann und Frau. Bis dahin scheint das alles noch so zu sein wie heute. Jetzt heißt es aber, und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb. Und wenn wir weiterlesen, dann werden wir merken, dass alle, die hier aufgezählt werden, steinalt werden. Bis hin, dass es dann zu Noah kommt. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Wenn man zurückdenkt, vor 500 Jahren, das war, naja, frühe Neuzeit, oh, plus minus die Lutherzeit, also es ist schon ein paar Jährchen her. Es ist also unvorstellbar. Wenn wir das mit heute vergleichen, dann merkt man, dass die Menschen ungefähr 10-mal so alt geworden sind, plus minus wie wir heute. Also die sind bis 1000 Jahre, sagen wir mal, alt geworden und wir bis 100. Das ist schon beeindruckend. Es ist nicht meine Baustelle, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Also ich habe durchaus mal gehört, es könnte mit einer etwas anderen Atmosphäre zu tun haben, dass die Atmosphäre noch eine andere war und die Menschen deshalb länger lebten. Mit Sicherheit interessant. Ich will nur mal kurz darauf hingewiesen haben. Denn abgesehen vom Alter der Menschen, das Interessante ist, wenn man sieht, dass eine Sache damals wie heute absolut gleich ist. Im 6. Kapitel heißt es nämlich, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm, und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Hier wird das menschliche Herz angesprochen. Hier wird sein Innerstes angesprochen, das heißt jener Teil, der zunächst einmal im Verborgenen liegt. Und tief im Inneren des Menschen lag nach Gottes Urteil nichts Gutes versteckt. Das heißt, die Ziele und die Wünsche des Menschen waren böse und schlecht. Ich möchte das ganz besonders betonen an dieser Stelle, denn die Bibel widerspricht hier genau jenen Ideologien, die davon ausgehen, dass der Mensch nämlich von Natur aus gut sei und quasi nur durch die Lebensumstände oder die Gesellschaft zu dem gemacht wurde, was er nun letztendlich geworden ist. Das heißt, jene Gedankenkonstrukte, die davon ausgehen, dass man nur die Gesellschaft verändern müsse, um dann das Paradies auf Erden zu schaffen. Es sind jene Vordenker, die die traditionellen Familienstrukturen aufbrechen und auch zerbrechen wollen, weil sie davon ausgehen, dass sie für das Elend auf Erden verantwortlich sind. Jenen also, die tief im Inneren hoffen, dass durch eine völlige Dekonstruktion des menschlichen Geschlechts und der tradierten Strukturen die Probleme dieser Erde zu lösen wären. Die meisten, die hier sitzen, ich jetzt nicht, aber die meisten, die hier sitzen, haben in den 60er Jahren diese Geschichte schon mal miterlebt. Ja? Das heißt, man hatte den Nationalsozialismus hinter sich. Man war am Überlegen, wie kann man ihn verhindern? Und man ging davon aus, dass unter anderem die traditionelle Familie dafür zuständig ist, dass es einen Nationalsozialismus, einen Hitler geben konnte. Und man ging unter anderem davon aus, wenn man diese Familienstruktur zerstört, dann zerstört man quasi auch, das Böse oder insoweit den Nationalsozialismus oder rottet ihn sozusagen im Keim aus. Und hier müssen wir natürlich eine Sache bedenken. Das ist ähnlich wie dieses wunderbare Beispiel heute Morgen vom Ingo mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht sagen, oh Herr, danke uns, dass wir nicht so denken wie die. Das ist natürlich höchst problematisch, denn eine Sache, glaube ich, müssen wir ganz klar machen. Wir wollen anerkennen, dass die Sorgen dieser Menschen verständlich und auch nachvollziehbar sind, angesichts der schrecklichen Bilder, die einem jeden Abend auch in den Nachrichten entgegentreten. Ja? Das heißt, wenn wir dieses Elend sehen, und natürlich macht man sich Gedanken, das ist auch richtig so, aber wir müssen eine Sache ganz klar im Auge behalten. Aus Gottes Sicht ist der Mensch ein Wesen, welches diese Bosheit im Herzen trägt. Ganz gleich wo und wann oder bei wem er geboren wurde. Das heißt, dieses menschliche Kernproblem ist gesellschaftsunabhängig. Ich meine, man kann es machen wie im Kommunismus, im real existierenden Sozialismus. Da gab es keine Straftaten. Die gab es zwar, aber die wurden nicht publik gemacht, weil man sagte, wenn der Sozialismus herrscht, dann wandelt sich der Mensch. Was mache ich jetzt mit dem Kinderschänder? Den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Den gab es aber trotzdem. Das hat man dann nach der Wende erfahren, dass es diese Verbrechen alle gab. In der DDR wurden sie zunächst einmal totgeschwiegen. Das heißt, es ist gesellschaftsunabhängig, sagt die Bibel. Und erst wenn wir das verstanden haben, oder es, was vielleicht noch schwieriger ist, akzeptieren können, werden wir dem Menschen als auch Gott gerecht. Und jede andere Sicht widerspräche auch der Sicht der Bibel. Wenn wir uns jetzt diesen Noah hier anschauen, so wäre es durchaus reizvoll, sich auch mal die Vorgeschichte anzuschauen. Man könnte jetzt, gut, das kann man bei allen Geschichten im Garten Eden natürlich beginnen, oder man nimmt vielleicht direkt den Bau der Arche in den Fokus noch. Diese Arche, das kann man sich ja vorstellen, als die Sintflut noch nicht stattgefunden hatte, steht dieser Kasten auf dem trockenen Land. Und wir können uns diesen Noah vorstellen. Ich jetzt weniger, weil ich handwerklich nicht so begabt bin, aber die handwerklich begabt sind, können das bestimmt besser. Der Noah sitzt da und er hämmert und er zimmert. Und wir können uns die Menschen vorstellen, die ihn dort hämmern und zimmern sehen. Die Bibel berichtet es uns jetzt nicht genau, aber wir können uns schon vorstellen, dass die ihn für etwas verrückt gehalten haben. Denn, ich meine, wer baut schon ein Boot mitten auf dem trockenen Land? Ja, weit und breit ist kein Wasser in Sicht. Ich baue auch kein Kühlhaus im ewigen Eis oder eine Sauna in der Wüste. Und das, was Jonah tat, war eine etwas komische, vielleicht auch peinliche Aktion. Und trotzdem verrichtete Jonah seine Arbeit. Warum hat er sie verrichtet? Nun, er hat sie verrichtet, weil Gott sie ihm geboten hatte. Im 6. Kapitel hieß es nämlich, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Arche vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und dann werden einige Dinge aufgezählt, auch dass er dann mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne und so weiter und seinen Söhnen in die Arche gehen soll. Und dann heißt es in Vers 22, und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Und hier wollen wir ein bisschen genauer einsteigen. Was können wir denn heute aus dieser Geschichte, die ja doch einige tausend Jahre zurückliegt, und aus ihrem Ausgang lernen? Nun, in Vers 1 heißt es gleich, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Wir hören hier von Gottes Segen. Warum hat Gott den Noah gesegnet? Nun, wir haben es in Kapitel 6 gerade gelesen. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Wir haben in Noah einen Mann Gottes, der Gottes Aufträge ausführt. Wir Alt-68er Kinder hätten wahrscheinlich erst einmal mit mit Gott diskutiert, weil man das ja zunächst mal so macht. Man erkennt ja oftmals gar keine Autoritäten mehr an. Alles wird hinterfragt. Aber Noah, er gehorcht Gott. Und obwohl ihm dies, wie ich gerade ausgeführt habe, wahrscheinlich am Anfang nur Spott und Hohn von seiner Umwelt eingebracht hat. Und wenn wir die Bibel durchschauen, merken wir, dass dies ein Muster ist, was wir so immer und immer wieder finden. Also eins der schönsten Beispiele für mich jetzt ist die Geschichte mit Josef und Maria. Der Mann war verlobt und seine Verlobte ist plötzlich schwanger und er weiß, ich war es nicht. Ja? Das muss peinlich gewesen sein. Ja? Für einen Mann, die Frau ist schwanger. Selbst wenn die Leute geglaubt hätten, es ist von ihm, auch das war schon peinlich genug. Aber der Josef gehorcht am Ende Gott, ja, der ihm sagt, das ist alles richtig. Und Noah tut dies auch, er gehorcht und er vertraut. Ja, also hier am Sonntagmorgen ist das immer einfach. Ja, das ist genauso, wenn man satt über die hungernden Menschen in der Welt diskutiert, die Armen. Ne? Na Frank, möchtest du vielleicht noch ein Stück Kartoffel? So. Aber welches Vertrauen gehört dazu, sich in einen schwankenden Holzkasten zu begeben und darauf zu vertrauen, dass Gott diesen Kasten auch bewahren werde? Wer von euch war schon einmal in einem Sturm auf hoher See? Da bekommt man Angst. Da wird einem unheimlich. Ich rede hier von Noah. Aber was ist denn mit dem Rest von Noahs Familie? Vielleicht kamen dort ja auch Zweifel auf. Auch seine Familie musste Vertrauen haben. In ihren Vater und in Gott. Und Noah selbst. Er hatte die Verantwortung für seine Familie. Ja, ihr Väter. Kennt ihr das Gefühl? Ihr tragt die Verantwortung für die Familie. Was ist denn, wenn eure Entscheidung plötzlich falsch ist? Was ist, wenn der Sturm der Vorwürfe über euch hereinbricht, wenn eure Ehefrauen oder eure Kinder euer Tun in Frage stellen? Bleibt ihr auf Kurs? Seid ihr der Fels in der Brandung? Begebt ihr euch trotzdem in den schwankenden Kasten, weil ihr fest auf Gott vertraut? Nun, Noah tat dies. Und die Bibel kommentiert sein Tun mit den Worten, und Gott segnete Noah und seine Söhne. Gott segnete Noah für seinen Gehorsam und auch dafür, dass Noah nie vergessen hat, wem er seine Rettung zu verdanken hatte. Ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt. Im 8. Kapitel heißt es nämlich, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den lieblichen Geruch. Noah verlässt die Arche und sein allererster Gedanke kreist um den Herrn. Ihm allein ist er dankbar. Und wenn man so Predigten hört, ist ja immer die Frage, wie steht es denn mit uns? Wem wären wir denn dankbar gewesen? Uns vielleicht? Naja, weil wir so geschickte Handwerker sind. Die Arche, wir wollen es ja jetzt mal zugeben, auch so genial konstruiert haben. Gut, Gott gab uns den Bauplan, aber wir haben sie ja gebaut. Und wir brauchen da nicht ans Handwerkliche denken. Das zieht sich ja durch alle Bereiche durch, was immer es ist. So als auch die Predigt hier am Sonntagvormittag. Gott wusste schon genau, warum er den einen oder anderen hier vorne hingestellt hat. Ne? Nein. Wir dürfen nicht vergessen. Gott gebührt der Dank. Noah vertraut dem Herrn und er dankt allein ihm. Und der Herr riecht den ihm lieblichen Geruch des Opfers. Gott kennt die Seinen. Und er schaut den Menschen ins Herz. Und bei Noah findet der Herr Glauben und auch Gehorsam. Und auch hier ist es so. Dieses Beispiel, was wir hier lesen, das gilt pars pro toto. Also ein Beispiel gilt für ganz viele. Dieses Muster finden wir immer wieder. Denken wir doch nur mal an das letzte Abendmahl. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Jesus dankte und brach das Brot. Jesus, ja, der Sohn Gottes, aber er macht vor, er ist dankbar. Ganz, ganz wichtig. Und Noah gehorcht dem Herrn, weil er ihm glaubt und weil er ihm vertraut. Und wie ist das bei dir? Glaubst du dem Herrn, wenn er dich durch Sonnenschein und liebliche Auen führt? Oder bist du auch bereit, dem Herrn in Sturm und Gewitter zu vertrauen und zu folgen? Folgst du dem Herrn nur dann, wenn der Weg klar und eindeutig vor dir liegt? Oder folgst du Gott auch dann noch, wenn der Weg im Nebel oder der Nacht verschwindet? Ein paar von uns sind aus dem Urlaub wiedergekommen. Ja? Wenn die Sonne mit 35 Grad lieblich vom Himmel strahlt, ich mit einem kühlen Getränk im Liegestuhl irgendwo unter Palmen sitze, dann ist es schwer, diesen Urlaub nicht schön zu finden. Wenn man mit Zelt unterwegs ist und es regnet, zeigt sich viel eher, ob man auch dann noch in der Lage ist, fröhlich zu sein. Nicht, weil das Wetter gut ist, man ist ja nicht Panne, natürlich ist das Wetter nicht gut. Aber ob man zumindest im Inneren dann trotzdem sagt, ja, ich bin dankbar. Und so ist es ja auch mit uns Christen. Ja, solange es uns gut geht, wir haben einen Job, wir haben ein Auto, wir fahren vielleicht einmal im Jahr in Urlaub, wir haben genug zu essen. Preiset den Herrn. Aber was ist, wenn ihr krank werdet? Was ist, wenn wir krank sind? Der Job weg ist oder andere Dinge? Oder wie hier in der Gemeinde schon passiert, man fährt in den wohlverdienten Urlaub und mitten in Österreich geht das Auto kaputt und man sitzt dann da und denkt sich, das kann doch nicht sein, Herr. Ich habe ein ganzes Jahr hier gedient für dich und jetzt sitze ich in Österreich. Ja? Als Noah wieder auf festem Grund stand, gab der Herr ihm einen ganz wichtigen Auftrag. Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Wir kennen die Geschichte, Noah saß da in diesem wirklich Kasten über eine längere Zeit. Und jetzt ist er da raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bekommt er jetzt zunächst einmal? Ja. Noah bekam also nicht gesagt, dass er nach all den Sorgen und der Pein der letzten Woche nun erst einmal, wie es auf Neudeutsch heißt, chillen und ausspannen sollte. Ja, so nach dem Motto, Noah, nun genieße dein Leben. Sondern Noah sollte in die Zukunft schauen und die Zukunft sind die Kinder. Ohne Kinder keine Zukunft. Man könnte natürlich jetzt meinen, dass das eine Selbstverständlichkeit wäre, aber das ist es nicht. Ich habe auch bei der Vorbereitung der Predigt nochmal drüber nachgedacht. Der eine oder andere wird ihn noch aus eigenem Anschauen kennen. Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, der sagte über die Kinder, da bräuchte man sich keine Gedanken machen, denn Kinder kriegen die Menschen immer. Das war noch vor der Pille und ähnlicher Dinge. Da hat der gute Adenauer dann noch so gedacht. Heute ist das Ganze nicht mehr selbstverständlich in keinster Weise. Und oftmals werden die Prioritäten heute auch anders gesetzt. Nach dem Auto, dem Haus und der Rolex kommt am Ende dann sozusagen, so wie die Kirsche auf der Sahnetorte, im Zweifelsfall noch ein Kind dazu. Ja, und dieses Kind bekommt dann auch alles, was es für Geld zu kaufen gibt, weil, ja, man hat es ja. Gott gebot jedoch nicht ohne Grund dem Noah, dass er sich vermehren sollte. Und auch an dieser Stelle war er gehorsam. Und das ist jetzt gemein formuliert, aber Noah bekam im Übrigen mit Sicherheit noch kein Kindergeld, auch keinen garantierten Krippenplatz. Und auch keine Wassergeburt unterlegt mit klassischer Musik. Gibt's heute alles. Ja, aber warum hat er das gemacht? Nun, Noahs Anreiz war einzig und allein Gottes Gebot. Ja? Und was machen wir uns heutzutage für Sorgen? Was muss man den Familien alles bieten, damit sie Kinder kriegen? Und warum kriegen sie keine Kinder? Nun, weil gegebenenfalls das eine oder andere noch nicht so ganz perfekt ist. Aber wichtig ist, hätte Noah sich dem Gebot widersetzt, wären wir ja heute gar nicht hier. Und auch wir werden ohne Kinder unsere Gesellschaft nicht am Laufen halten. Und mir wird auch Angst und Bange, weil unsere Kinder, die werden manche Dinge auszubaden haben. Und die, die es verschuldet haben, werden dann längst tot sein. Natürlich ist es so, Kinder bedeuten auch Verzicht. Aber ohne Kinder gibt es keinerlei Zukunft. Punkt. Eine weitere Anordnung Gottes lautete nun: Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels und über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. An diesen zwei kleinen Versen zeigt sich, dass sich plötzlich etwas ganz Grundlegendes geändert hatte. Die Unschuld, sage ich jetzt mal, ist aus der Natur gewichen. Der Mensch ist nun der Herr und die Tiere werden Furcht vor ihm haben. Sie kommen jetzt nicht mehr wie im Garten Eden zum Menschen hin und er kann ihnen einzelne Namen geben, sondern von nun an wird er sie jagen und töten. Und die Tiere ebenso werden den Menschen, wenn sie ihn kriegen, jagen und töten. Und der Mensch darf und er soll sogar die Tiere von nun an essen. Nicht Soja und nicht Tofu gebot der Herr den Menschen zu essen, sondern Fleisch. Gott war nicht der erste Vegetarier. Und bei vielen aktuellen Entwicklungen sollten wir diesen Vers nicht aus dem den Vers aus dem Alten Testament nicht aus den Augen verlieren. Und wir sehen hier, und das ist das Wunderbare an der Bibel. Es gibt Bücher, da steht auf 1000 Seiten nichts. Und es gibt Bücher, da stehen auf 1000 Seiten so viele Dinge, dass man über jeden einzelnen Vers nochmal länger nachdenken kann. Und diese Vegetarier-Geschichte ist ganz interessant. Im Neuen Testament, ihr kennt den Vers, in 1. Timotheus 4 wird nämlich gewarnt, ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und jetzt kommt's. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Gleich zwei Hinweise haben wir. Es wird in den letzten Zeiten Front gemacht werden gegen die göttliche Institution der Ehe. Und man wird anfangen, die göttlichen Speisevorgaben in ihr Gegenteil zu verkehren. Auch hier müssen wir natürlich jetzt wieder aufpassen. Man verstehe mich hier bitte nicht falsch. Wenn ihr lieber Nudeln esst, dann esst ruhig eure Nudeln. Ja? Und wer gerne einen Salat isst, der soll jetzt nicht auf seinen Salat verzichten. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Aber wir müssen aufpassen aus ideologischen Gründen. Wenn man da anfängt, den Fleischkonsum als etwas Böses hinstellen, denn was Gott erlaubt hat, kann ja nicht unrein oder falsch sein. Es wird nämlich dann problematisch, wenn menschliche Überlegungen und Regeln an die Stelle der göttlichen gesetzt werden. Menschliche Regeln sind immer nur zeitlich begrenzt und göttliche Regeln gelten über die Zeiten fort. Da brauchen wir gar nicht weit auszuholen. Die letzten 100 Jahre, nur hier in Deutschland, wenn wir uns da die Regeln, die Gebote, die Verbote anschauen, die menschlichen, die anscheinend gesetzt waren für alle Zeiten. Ja? Ich denke nur an Hitlers tausendjähriges Reich. Es hat nicht 1000 Jahre gedauert, dann war das Reich zu Ende mit all seinen Folgen. Wir müssen also aufpassen, wenn wir menschliche Regeln, menschliche Gesetze über die göttlichen setzen. Und dann fährt Gott fort mit den Worten, ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und jetzt spricht Gott von einem Bund. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch, mit eurem Samen, der nach euch kommt, und mit allen lebendigen Wesen bei euch. Und manchmal ist es ja so, das kennt ihr auch, wenn man an bestimmte Dinge sich erinnern möchte und auch immer wieder erinnern möchte, kann es durchaus sinnvoll sein, sich, in gewisser Weise auch eine Eselsbrücke zu bauen oder aber sozusagen als Zeichen für etwas, etwas zu tun, zu errichten, auch ein Denkmal, da kommt das Wort ja her, Denkmal, Denkmal an etwas. Und Gott macht das auch. Das heißt, er sagt, ich will einen Bund aufrichten. Und dieser Bund soll ein Bund sein, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. So, und das ist einer der wichtigsten Punkte hier, Gottes Bund mit Noah. Er schließt ihn mit Noah und all seinen Nachkommen, also auch mit uns. Und wenn Gott einen Bund schließt, so dürfen wir versichert sein, dass er diesen Bund auch halten wird. Das ist jetzt nicht so ähnlich wie mit dieser Griechenland-Geschichte, wo man auch einen Bund gründet und den Leuten dann sagt, also okay, also da gibt es Grenzen, die werden wir nie überschreiten. Gut. Gott verspricht, die Welt niemals mehr durch eine Sintflut zu vernichten. Natürlich ist die Frage, ist jetzt der Mensch plötzlich gut geworden, sodass Gott ihn nicht mehr bestrafen muss? Nein, natürlich nicht. Wir haben ja gelesen, das Trachten des Menschen ist weiterhin böse. Aber Gott hat gesagt, es wird keine Sintflut mehr geben. Und das Zeichen, das Denkmal oder wie auch immer, was uns und auch Gott daran erinnern soll, lautet jetzt folgendermaßen. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Der Regenbogen. Ich nehme an, das geht nicht nur Kindern so. So ein Regenbogen ist ein unglaublich faszinierendes Schauspiel. Und ich hatte ja am Anfang der Predigt gesagt, aktueller Anlass. Dieser Regenbogen ist auch der Grund, warum ich heute überhaupt auf Noah gekommen bin. Ich will eine ganz kleine Geschichte erzählen, die aber wahr ist. Es ist jetzt ein paar Wochen her. Ich war mit meiner Familie auf dem Weg nach Kiel. Wir wollten dort eine Fähre nach Norwegen bekommen. Und wie ihr das auch gemacht hättet, sind wir natürlich früh losgefahren, denn wir wollten ja auch diese Fähre unbedingt bekommen. Und die ersten Stunden ging auch alles ganz prima, wir machten uns keine Sorgen, wir fuhren, es war wenig los, alles wunderbar. Plötzlich fing der Verkehr an zu stocken. Es begann ein Stau. Und jede Minute, die wir da so dahin zuckelten, stieg plötzlich so mehr und mehr diese Sorge in uns auf. Werden wir noch pünktlich an der Fähre sein? Ich bin mir sicher, ihr kennt sowas auch in eurem Leben. Am Anfang, da dachten wir noch, okay, kein Problem, sind ja früh genug losgefahren, das wird funktionieren. Aber Minute für Minute lief unsere Zeit ab. Und dann kommt etwas, wir gehen menschlich an die Sache ran. Kein Problem, ich habe ein modernes Navi, wir fahren von der Autobahn ab, wir nehmen die Landstraße. Das Problem war, jetzt zuckelten wir auf der Landstraße und die Zeit lief immer noch ab. Und diese Navigationsgeräte sind deshalb ja ganz praktisch, die zeigen einem die Ankunftszeit an. Und es wurde immer enger, immer enger, immer enger. Dieser Puffer wurde immer kleiner. Dann sagte ich zu meiner Frau, bitte ruf doch mal bei der Fährgesellschaft an, frag mal. Und dann sagten die uns sozusagen die Deadline. Die Deadline war dann gesetzt und bis dahin mussten wir auf der Fähre sein, sonst jo, waren wir nicht auf der Fähre. Und jetzt begingen Dinge im Kopf abzulaufen. Nämlich jetzt war plötzlich alles offen. Würden wir die Fähre nicht bekommen, würde das bedeuten, wir stehen plötzlich in Kiel. Wir haben keine Unterkunft für die Nacht, das ist das eine. Wir wussten auch nicht, ob wir am nächsten Tag eine Fähre bekommen. Selbst wenn wir sie bekommen hätten, wie sah das aus mit dem Geld? Müssen wir jetzt doppelt bezahlen? Müssen wir extra bezahlen? Und ich sagte an dem Punkt, weil so alles Menschliche war jetzt ausgeschöpft. Und dann habe ich gesagt meiner Familie, so jetzt hilft wirklich nur noch beten. Und nämlich nach menschlichem Ermessen habe ich mir jetzt gesagt, das kann nichts mehr werden. Und ich fand das interessant, weil ich mir sicher war, ohne Gottes Hilfe würden wir diese Fähre auf keinen Fall mehr erreichen. Ich fing an zu beten, ich fand das interessant, auch die Kinder beteten, auch mein Sohn betete, das fand ich ganz interessant, ganz fleißig, und sagt, Papa, ich habe jetzt auch gebetet und so. Und dann passierte etwas, das klingt jetzt etwas unglaublich, aber ich möchte es trotzdem einfach mal schildern, weil ich das Bedürfnis habe, es mitzuteilen. Ich habe es extra nochmal im Vorfeld der Predigt im Internet überprüft, weil ich dachte, vielleicht hast du dir da was eingebildet. Wir fahren jetzt auf dieser Landstraße, die Zeit läuft ab und plötzlich sehe ich auf meinem Navigationsgerät das Wort Hoffnung stehen. Das hat mir innerlich zumindest da so einen Auftritt gegeben. Dann fuhren wir weiter und dann war so ein ganz interessantes Schild. Ich weiß bis heute nicht, was es war, ob das eine Werbung für eine Kirche war, für einen Gottesdienst. Also ein wunderschönes Kreuz, so ein verziertes Kreuz als Schild. Das gab mir weiterhin Auftrieb. Und dann mit dieser Hoffnung. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt, weil ich dachte, Menschenskind, vielleicht hast du, manchmal denkt man, man bildet sich was ein. Und da habe ich mal nachgeguckt. Und da heißt es, zur Gemeinde Alveslohe gehört auch der Ortsteil Hoffnung. Und das Gut Kaaden. Der Ortsteil Hoffnung ist nach dem seit über 100 Jahren bestehenden gleichnamigen Rasthof benannt und liegt etwa 3 Kilometer vom Dorfkern entfernt, und jetzt weiß ich nämlich auch, wo ich gefahren bin, an der Bundesstraße 4. So, ich hatte also die beiden Sachen gesehen. Und für mich ist in diesem Augenblick eins nochmal klar geworden. Und das ist mir an diesem Morgen nochmal überklar geworden. Gott ist unsere Hoffnung, nicht meine Planung. Mensch, wir sind früh losgefahren. Alles hat funktioniert. Der Wagen war vorher gepackt. Alles war taxiert. Extra noch Zusatzzeit einkalkuliert. Hey, wenn Gott es nicht will. So, und dann war klar, wir haben es Gott dargelegt. Und es war allein Gottes Gnade, ob wir die Fähre bekommen würden oder nicht. Ja, mehr hatten wir nämlich nicht mehr. Und nun kam für mich der Höhepunkt dieser Geschichte. Nämlich beim Weiterfahren sahen wir plötzlich vor uns diesen Regenbogen. Das war der Hammer. Auf einmal war da dieser Regenbogen. So, und für mich war nochmal diese Erinnerung an dieser Regenbogen an Gottes Bund, an Gottes Treue zu uns Menschen. Ja, er verlässt uns nicht, er steht zu den Seinen und er erhört Gebete. Ich wusste nur nicht jetzt, wie er das erhört, aber ich hatte zumindest diese Ruhe im Innern. Ich sagte, okay, entweder Fähre oder nicht Fähre. Und wir kamen ungelogen 10 Minuten vor Auslaufen an. Wir brauchten nicht zu warten, wir fuhren schnurstracks sozusagen mit einer Minute Wartezeit, wurden wir auf die Fähre gewunken. Ja, es war ein Geschenk Gottes, es war auch nochmal eine wunderbare Lektion für mich, meine Familie. Wir haben den Regenbogen noch zweimal gesehen. Ich habe in meinem ganzen Urlaub sonst früher nie diese Regenbögen gesehen, aber wir haben es noch zweimal gesehen. Und der letzte Regenbogen, das war auch wieder schön. Wir kamen zurück aus Schweden, es war alles völlig verregnet und die Jugendherbergen an der Küste sind alle auf Wochen ausgebucht. Da braucht er gar nicht probieren, ein Bett zu bekommen. Und eigentlich wollten wir auch in keine Jugendherberge, wir hatten ja ein Zelt, aber es regnete, es schoss aus Kübeln und ich sagte zu meiner Frau, wir probieren jetzt einfach mal eine Jugendherberge anzurufen. Und die hatten für uns wirklich ein Zimmer, war noch da, ein Familienzimmer. Und wo wir da abends standen, kam wieder der Regenbogen. Ja? Jetzt ist es natürlich, wir kennen das, die Problematik. Das soll jetzt hier auch keine charismatische Schwärmerei werden, nach dem Motto, was wir alles mal so gesehen haben. Ich glaube aber, an der Stelle ist es berechtigt. Gott gab uns einen Regenbogen und er gab ihn ausdrücklich zum Gedenken an seinen Bund. Und dieser Bund, der symbolisiert einerseits Gottes Gericht über eine sündige Welt, aber auch Gottes Treue zu uns Menschen. Und das gilt für Noah genauso wie für uns. Gott ist die Hoffnung. Unsere Hoffnung ist das Kreuz von Golgatha. Der Herr Jesus ist diese Hoffnung. Und er starb am Kreuz für unsere Sünden. Und nicht wir können uns von der Sünde befreien oder loskaufen, sondern nur sein teures Blut konnte dies. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Nicht einmal so eine läppische Autofahrt nach Kiel. Ja? Oh, du überheblicher Mensch. Keine Krankenversicherung und keine noch so gute Vorbereitung können dich retten oder bewahren. Und wo stehst du heute Morgen? Glaubst du noch daran, dass du die Dinge selbst in der Hand hast? Egal, ob ihr alt oder jung seid. Du hast nichts in der Hand. Aber bist du bereit, dich wie Noah in das schwankende Schiff zu begeben, zu beten und dich dann Gott zu überantworten? Deinen ganzen Stolz über Bord zu werfen und zu sagen, du Herr allein sollst die Führung übernehmen. Dir allein will ich gehorchen und dir allein will ich vertrauen. Und dieser Schritt ist mit Sicherheit einer der schwersten. Wir müssen uns auf Gott verlassen. Wie oft bist du in deinem Leben schon enttäuscht und verlassen worden? Welches Leid hast du an dieser Stelle schon erdulden müssen? Ist das vielleicht der Grund, warum es dir so schwer fällt, auf Gott zu vertrauen? Doch Gott ist anders. Er wird seine Entschlüsse nicht ändern und wird felsenfest zu den Seinen stehen. Und so wie auch heute noch der Regenbogen am Himmel erscheint, so gilt heute und in alle Ewigkeit das Wort Gottes aus Matthäus 11,28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.